Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Verlangsamte Bewegungen, ganz umständliches Denken war auf einmal da. Zum Glück ist die Krankheit kein Todesurteil. Sie ist nicht wie Krebs, aber die kann dir doch gehörig das Leben versauen. Das sind Zitate von Menschen, die an Parkinson erkrankt sind. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Podcast der KKH und FAMPLUS. Ich bin Denise Knorre-Haarstrick und freue mich über 4 wunderbare Gäste und natürlich auch über Sie. Gäste, das sind zum einen Professor Dr. Georg Ebersbach, Chefarzt am Parkinson-Zentrum in Beelitz-Hallstätten. Hallo, Herr Professor Ebersbach.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und Gundula Mauer ist bei mir aus dem Präventionsbereich der KKH. Auch an Sie herzlich willkommen, Frau Mauer.
Vielen Dank. Hallo zusammen und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Außerdem noch herzlich willkommen an unser Doppelpack aus Hannover. Das sind Andreas Tix und Katrin Karsten vom Verein Deutsche Parkinson-Vereinigung.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und ich würde sagen, wir starten direkt in dieses Thema. Herr Professor Ebersbach, direkt mal an Sie die Frage. Die Parkinson-Krankheit, das ist direkt, wenn man es googelt, so das Erste, was man liest, ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer. Was genau bedeutet in dem Fall neurodegenerativ?
Neurodegenerativ bedeutet, dass Nervenzellen zugrunde gehen. Das ist ein schleichender Prozess, der jetzt nicht durch direkte Einwirkung irgendwelcher äußeren Umstände zustande kommt, also nicht durch eine Entzündung oder durch ein Trauma, sondern eben durch eine Stoffwechselstörung innerhalb der Nervenzellen. Das kann man so grob als Definition von neurodegenerativ bezeichnen.
Da gibt es einen Teil im Gehirn, die schwarze Stelle oder so ähnlich heißt es, wo eben genau diese Nervenzellen sitzen, ne?
Genau, also eine ganz wichtige Schlüsselrolle spielt die sogenannte Substantia nigra, das ist lateinisch für schwarze Substanz. Das sitzt tief drin im Gehirn, im Mittelhirn. Das ist, wenn man so will, die Dopaminfabrik des Gehirns. Also da wird der wichtige Botenstoff Dopamin hergestellt, der auch ein bisschen salopp als Glückshormon bezeichnet wird, was nur sehr bedingt stimmt, aber der eben nicht nur wichtig ist für die Bewegung, sondern auch für psychische Aspekte, eben auch das Wohlbefinden und die Motivation. Es ist aber nicht so, dass sich alles nur da abspielt, sondern Parkinson hat eben auch Auswirkungen auf andere Bereiche des Nervensystems. Da werden wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen.
Genau, absolut. Wir steigen jetzt mal sanft ein. 400.000 Menschen sind aktuell in Deutschland betroffen. Das ist zumindest die Zahl, die ich jetzt so ziemlich aktuell gelesen habe, mit wachsender Tendenz. Herr Professor Ebersbach, kann man so grob sagen, das liegt ausschließlich am demografischen Wandel oder spielen da noch ganz viele andere Geschichten mit rein?
Naja, wir haben leider in Deutschland keine sehr guten Zahlen zur Häufigkeit. Irgendwas zwischen 200.000 und 400.000 ist wahrscheinlich eine realistische Größe. Bis jetzt erklärt man sich, dass den Anstieg mit der Demografie, dass einfach der Anteil älterer Menschen steigt und damit logischerweise auch der Anteil von Menschen, die eben mit dem altersassoziierten Parkinson zu tun haben, eben auch größer wird. Möglicherweise ist es aber doch so, dass gewisse Umweltfaktoren eine Rolle spielen können. Ein Faktor, der vielleicht wichtig ist, ist der Gebrauch von Pestiziden. Und ein anderer Faktor könnte auch infektiöse Prozesse sein. Gerade die Corona-Pandemie könnte möglicherweise auch als Langzeitkomplikation doch auch eine Zunahme der Parkinson-Fälle zur Folge haben. Das weiß man aber alles noch nicht und Verdachtsmomente dafür gibt es aber.
Also wie der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, da kommen wir später auch noch drauf. Bei mir überschlagen sich ehrlich gesagt gerade die Gedanken, weil ich so viele Fragen habe. Ich würde an der Stelle Sie gerne, Herr Tix und Frau Karsten vom Verein der Deutschen Parkinson-Vereinigung kurz mit dazu holen. Sie sind ja aus der regionalen Selbsthilfegruppe in Hannover. Was haben Sie da für Patienten, für Betroffene? Wie ist da der Altersdurchschnitt? Gibt es davon bis oder ist das eine spezielle Gruppe?
Der Altersdurchschnitt ist tatsächlich von bis. Und wie alt ist der Jüngste? Der Daniel?
45.
Von 45 bis... Ja. Sehr hoch.
Okay. Und das heißt, Sie treffen sich mit dieser Selbsthilfegruppe. Wie genau funktioniert das bei Ihnen?
Wir treffen uns halt einmal im Monat, ganz regulär, und machen dann halt einen Erfahrungsaustausch oder bringen halt auch mal jemanden mit hinein, der ein Referat hält, um halt neue Sachen zu erfahren.
Wenn man sich mal den Namen dieser Krankheit Parkinson anguckt, die ist ja benannt nach James Parkinson, das ist ein englischer Arzt und der hat die Symptome 1817 das erste Mal beschrieben, das hieß dann irgendwie Schüttellähmung. Herr Professor Ebersbach, haben sich die Symptome seitdem verändert oder ist diese Krankheit eigentlich gleich geblieben?
Die Krankheit als solche ist gleich geblieben. So schnell ändern sich Krankheiten nicht. Allerdings muss man sagen, gibt es zwei Faktoren, die ganz wichtig sind, die sicherlich anders sind. Das eine ist, dass damals natürlich noch keine medikamentöse Therapie zur Verfügung stand, was jetzt sich sehr drastisch geändert hat. Seit über 50 Jahren kann man die Symptome des Parkinsons sehr effektiv behandeln, hat sich damit allerdings auch wieder teilweise neue Probleme eingehandelt, über die wir noch reden werden. Also damit hat sich das Erscheinungsbild von Menschen mit Parkinson massiv geändert, weil sie viel besser auch langfristig klarkommen, aber eben gleichzeitig auch mit Therapiekomplikationen zu kämpfen haben. Das ist das eine. Und das andere ist eher die Betrachtungsweise, dass man heute viel mehr als bei der Erstbeschreibung auch verstanden hat, dass Parkinson eben nicht nur eine Bewegungsstörung ist, sondern auch sehr viele Auswirkungen hat auf psychische Prozesse, auf das vegetative Nervensystem, auf Schmerzen, auf Schlaf. Also im unguten Sinne eine ganzheitliche Erkrankung ist mit ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten, die erst in den letzten 10, 20 Jahren wirklich so richtig zur Geltung gekommen sind.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das sind wirklich auch Dinge wie Depression und Angst in Zusammenhang mit dieser Krankheit Parkinson. Auch darüber wollen wir noch sprechen, darauf wollen wir noch kommen. Lassen Sie uns vielleicht mal anfangen, über die Symptome zu sprechen. Als ich mich mit dieser Krankheit im Rahmen der Vorbereitung beschäftigt habe, da habe ich gedacht, verschlechterter Geruchssinn, ja, hatte ich auch schon mal irgendwie. Ist ja kein Grund, weswegen man direkt zu einem Arzt geht. Schlafstörung hat man vielleicht mal, weil einen was beschäftigt. Aber das sind eben auch genau die Dinge, die schon anfänglich für Parkinson sein können. Parkinson ist ein ganz, ganz schleichender Prozess. Ab wann fängt man an, sich mit dieser Krankheit zu beschäftigen? Ab wann geht man zum Arzt? Welche Merkmale sollte man ganz besonders ernst nehmen?
Ja, Frau Knorr-Harstück, da haben Sie sozusagen gleich den Finger in die Wunde gelegt. Das ist die Dinge, die Sie genannt haben, sind im Moment Gegenstand sehr intensiver Forschungen. Es geht nämlich darum, die Parkinson-Krankheit zu erkennen, bevor überhaupt das Parkinson-Syndrom, also die neurologischen Erscheinungen, Symptome aufgetreten sind. Und das, was Sie genannt haben, sind Symptome, die man als Vorbotensymptome begreifen kann. Und zwar daher, weil man inzwischen weiß, dass die Neurodegeneration gar nicht im Gehirn beginnt, sondern an den Riechnerven und an den Nerven, die im Darm, die den Darm versorgen. Und insofern ist es so, dass also schon Jahrzehnte bis Jahre, bevor der Parkinson anfängt, Verstopfung auftreten kann, deutlich später dann Störungen des Geruchsempfindens und Änderungen im Traumschlaf, nämlich die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung, bei der man seine Träume ausagiert und im schlimmsten Fall seinen Bettpartner verhaut. Und man weiß inzwischen, dass diese Symptome auf Parkinson hindeuten können. Und es ist bei der Verstopfung viel zu unspezifisch. Niemand wird sagen, wenn jemand Verstopfung hat, kriegt er 20 Jahre jemand Parkinson. Man kann das dann rückblickend sehen. Beim Geruchsempfinden ist schon ein bisschen anders. Wenn man Menschen mit Geruchsempfinden genauer untersucht, dann findet man schon den einen oder anderen, wo ein Parkinson-Verdacht später sich dann zeigt. Und bei den Traumschlafstörungen muss man sagen, die bekommen fast alle später Parkinson und sind derzeit im Moment deshalb sehr im Fokus der Forschung, weil man eben versuchen will, die Parkinson-Krankheit quasi im Anflug schon zu erkennen und eben dann auch zu behandeln.
Frau Carsten, Sie hatten ein Handzeichen, da gibt's noch was von Ihrer Seite.
Ja, die Problematik bestand und besteht für mich als Patient ja unter anderem auch darin, dass ich natürlich selber nicht so wirklich weiß, wann hat sie sich womit die Krankheit bemerkbar gemacht, sondern die besteht und bestand immer auch für mich darin, auf der anderen Seite einen Arzt, eine Ärztin zu finden, die vielleicht ein bisschen dafür, für die Krankheit sensibilisiert sind, denn nicht alle Ärzte wissen um alle Erscheinungen des Parkinson. Also das ist mitunter auch ein Marathonlauf, den man dann sozusagen als Patient dann begeht und tagtäglich eigentlich marathonähnlich absolviert. Und darin ist es eigentlich für mich als Schwierigkeit zu betrachten.
Wir müssen dazu sagen, Sie sind selber Betroffene tatsächlich, haben diese Krankheit. Wann wurde die bei Ihnen festgestellt, vor wie vielen Jahren? Oder diagnostiziert?
Ja, August 2018, genau.
Und wie war genau dieser Prozess? Also wann haben Sie gemerkt, weil man muss ja auch erstmal auf diesen Trichter kommen, man kann ja nicht irgendwie googeln, ich habe Verstopfungen und dann kommen da 20 Krankheiten. Also irgendwie muss es ja den Ansatz gegeben haben, dass jemand gesagt hat, ah, in die Richtung müssen wir mal gucken.
Ja, das war zum Beispiel, fing es damit an, dass ich keine Lust mehr hatte, shoppen zu gehen. Weil jedes Mal, wenn ich in die Schaufensterscheibe guckte, ich einen Fragebogen im Spiegelbild sozusagen sah, also einen Menschen, diesen typischen Parkinson-Menschen in dieser Wölbung mit dem Oberkörper nach vorne gebeugt, also ziemlich leidend aussah. Und zusätzlich bemerkte ich eine extreme Verlangsamung meiner Bewegung überhaupt.
Okay, das ist allerdings so ein typisches Merkmal, ne, was man immer wieder liest, eine Verlangsamung der Bewegung. Und wenn Sie sagen, Sie haben es im Schaufenster gesehen, also Sie haben quasi Ihr Spiegelbild gesehen im Schaufenster und Ihre körperliche Haltung hatte sich total geändert, ja?
Ja.
Herr Professor Ebersbach, an der Stelle, wo Frau Carsten sich selber gebückt in einem Schaufenster gespiegelt hat und schon verlangsamt war, können Sie sagen, wie lange diese Krankheit schon in ihr schlummerte, bis diese Symptome überhaupt auftraten?
Also nach dem, was man heutzutage weiß, muss der Prozess schon viele Jahre vorher angefangen haben. Wie viele Jahre, das wäre jetzt sehr weit gesprungen, das genau sagen zu wollen, aber sicherlich mehrere Jahre, wo der Prozess schon im Gange ist. Und genau das ist, was Frau Carsten sagt, auch noch immer ein sehr wichtiger Punkt, dass es oft gar nicht die Betroffenen sind, die es zuerst sehen, sondern andere wahrnehmen, dass ihr Partner gebeugter läuft, leiser spricht, sich langsamer bewegt, vielleicht ein bisschen schlurft beim Laufen. Also das haben Sie sehr schön dargestellt, dass das im Grunde genommen erst, wo Sie sich sehen im Spiegelbild, Ihnen auffällt, wie verändert vielleicht die Mimik und die Körperhaltung dann waren.
Das ist ja echt Wahnsinn. Herr Tieks, wie war das bei Ihnen? Sie sind selbst auch betroffen von der Krankheit. Wann wurde die bei Ihnen festgestellt und warum?
Also die Krankheit wurde bei mir vor circa 6 Jahren festgestellt. Aber vorher bin ich bestimmt so 5, 6 Jahre auch von Arzt zu Arzt getingelt, weil ich hatte ständig immer Nackenschmerzen. Dann ist der Arm nicht mitgeschwungen, der linke, der hing runter. Die ist mir selber gar nicht aufgefallen beim Gehen, das haben mir Freunde gesagt. Ja, dann bin ich halt, wie gesagt, von Orthopäde zu Orthopäde getingelt und der letzte Orthopäde hat dann einfach nur noch zu mir gesagt, wenn Sie keine Lust haben zum Arbeiten, lassen Sie sich was Neues einfallen. Und ja, dann bin ich irgendwie zu einem Neurologen gekommen und ja, dann hat die ganze Sache dort seinen Lauf genommen.
Also das ist ja wirklich Wahnsinn, vor allem wenn man weiß, dass diese Krankheit ja davon, also dass sie total behandelbar ist. Sie wird wahrscheinlich, Herr Professor Ebersbach, korrigieren Sie mich gerne, nie wirklich heilbar sein, aber man kann sie doch aufhalten, oder?
Also ich wäre jetzt nicht so pessimistisch, dass man sie nie wird heilen können. Also ich glaube, dass die Forschung da Fortschritte machen wird. Es gibt viele interessante Tendenzen auch in der Richtung, ohne dass man jetzt sagen kann, dann und dann wird man da am Ziel sein. Aber ich glaube, diese Hoffnung, dass wir die Krankheit irgendwann heilen können, sollten wir auf keinen Fall aufgeben und die ist auch nicht unrealistisch. Derzeit Stand jetzt ist, dass man die Symptome mit Medikamenten behandeln kann. Allerdings aufhalten lässt sich die Krankheit selber, also der Degenerationsprozess, die Verminderung der Nervenzellen lässt sich dadurch noch nicht. Also daran wird, wie gesagt, intensiv geforscht. Aber die jetzige Therapie ist eine reine Symptombehandlung. Wenn irgendetwas überhaupt Einfluss auf den langfristigen Krankheitsverlauf hat, dann ist es das Training. Also körperliches Training, weiß man, kann den Nervenzelluntergang verlangsamen. Das ist, wenn man so will, nervenzellschützend. Die Therapie ist symptombezogen.
Frau Mauer von der KKH, Sie sind ja in dem Präventionsbereich dort tätig. Wer kommt zu Ihnen? Also kann ich jetzt auch als augenscheinlich erstmal gesunder Mensch sagen, Mensch, ich Parkinson, ach, ich würde da gern präventiv was machen. Oder wie genau kommen Sie ins Spiel?
Genau, also wir bieten natürlich verschiedene Präventionskurse auch besonders aus dem Bereich der Bewegung an. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man nachher schon an Parkinson erkrankt ist. Aber primärpräventiv kann man natürlich auch schon viel für die Bewegung tun, für den Körper durch die Bewegung tun. Es gibt allerdings meines Wissens eben keine konkreten Präventionsmaßnahmen, mit denen gezielt diese Veränderungen im Gehirn vermieden werden können. Man kann immer natürlich, oder es ist immer ratsam, um verschiedenen Krankheiten vorzubeugen, viel für die Bewegung zu tun und kann eben auch über uns geförderte Präventionskurse halt in Anspruch nehmen, die man dann auch im Alltag selbstständig fortführen kann, diese Übungen, ne, und in den Alltag integrieren kann. Das ist jetzt aber nicht speziell für Parkinson. Genau, das, da würde ich sagen, da gibt es eben keine Möglichkeit, da präventiv tätig zu werden.
Genau. Herr Tieks und Frau Carsten, ich frage jetzt einfach mal so, und Sie gehen so weit, wie Sie gehen mögen. Wie stellt sich die Krankheit bei Ihnen dar? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, bei Parkinson denke ich sofort an dieses Schütteln, an dieses Zittern in den Händen, am Körper. Das, wir sehen uns hier gerade per Video, sehe ich jetzt bei Ihnen nicht. Wie weit ist oder wie äußert sich die Krankheit denn bei Ihnen aktuell?
Ich fange mal hinten an. Also wenn Sie mich jetzt hier so sitzen sehen, das trifft auf Andreas vermutlich auch auf zu, haben wir uns allergrößte Mühe gegeben, mittels unserer Medikamente fit zu sein.
Aha, okay.
Anderthalb bis zwei besten Stunden dieses Tages schenken wir Ihnen jetzt hier, indem wir hier sitzen.
Sehr schön, ja.
Die Regel ist das bei mir auf keinen Fall, dass ich so sitze. Und hätten Sie zum Anfang die Frage nach der Gesellschaft und nach dem Ankommen gefragt, hätte ich auch erzählt, na also Behindertenrechtskonvention und Inklusion ist was anderes. Ich hätte mir einen offeneren Korridor heute Morgen gewünscht, weil ich zum Beispiel Ewigkeiten gebraucht habe, um in die Gänge zu kommen.
Ja.
Und ich eigentlich ja mit Schlag um 11 zwar hier war, aber schon einen Stress damit ausgeschüttet habe, der nicht feierlich ist.
Aha, okay.
Es ist eine unwahrscheinliche Anstrengung tatsächlich, die vielen Symptome und Erscheinungen, die sowohl die Krankheit als auch die Nebenwirkungen der Medikamente bei mir hervorrufen. Das ist unwahrscheinlich schwierig für mich, das irgendwie, ich will gar nicht sagen, in den Griff zu bekommen, aber das einigermaßen zu handeln, weil ich irgendwie immer alles mitnehme.
Das heißt, also Ihr Leben hat sich dann auch mit der Diagnose komplett geändert, beziehungsweise auch durch die Therapie, die Sie bekommen. Und Herr Professor Ebersbach, das hatten Sie vorhin schon mal kurz angedeutet, durch so eine Therapie kommen dann auf einmal neue Probleme auf einen zu, ne?
Genau, ich glaube, es ist sehr wichtig, was Frau Carsten da gesagt hat. Und das kann man sich, wenn man mit der Krankheit nicht vertraut ist, gar nicht vorstellen, was das für einen Unterschied macht, ob man zu wenig Dopamin oder ausreichend Dopamin im Gehirn hat. Also man nennt das auch On-Off-Schwankungen. Das heißt, wie beim Lichtschalter, dass der Zustand eines Menschen mit Parkinson sich ganz drastisch ändern kann, je nachdem, ob er gerade seine Medikamente eingenommen hat. Das Medikament Levodopa wird da überwiegend verwendet. Das ist eine Aminosäure, die im Gehirn zu Dopamin umgebaut wird und dann eben die Symptome teilweise vollständig beseitigen kann. Wo aber dann der Mangel wiederum dazu führt, wenn die Tablettenwirkung nachlässt, dass man wieder die volle Wucht der Erkrankung spürt, dann im Extremfall kann das wechseln. Ich denke, das ist jetzt bei Herrn Tieks und Frau Carsten nicht so, aber bei Patienten, die sehr lange erkrankt sind, dazu führen, dass sie zwischen Rollstuhl und freier Gehfähigkeit am Tag mehrfach wechseln, je nachdem, ob gerade die Medikamente wirken oder nicht. Und das kann auch wiederum, wenn die Wirkung da ist, da sind wir bei den Problemen der Therapie, die ich vorhin so angedeutet hatte, dann auch über das Ziel hinausschießen, dass also wenn zu viel Dopaminwirkung da ist, die Bewegungen ausfahren, zappelig werden, was dann auch sehr stigmatisierend, unangenehm in der Öffentlichkeit sein kann. Und etliche Betroffene haben dann nur noch die Wahl eben zwischen einem zu viel und zu wenig an Wirkung, was dann die Behandlung sehr schwierig macht.
Das heißt, das Dopamin, was man in Form von Medikamenten dann quasi dem Körper zuführt, diese Dosierung, die ist eigentlich total, müsste die total fein gemacht werden, was aber nicht möglich ist, weil so eine Tablette eben eine gewisse Stärke hat. Verstehe ich das richtig?
Das kommt so ein bisschen auf das Krankheitsstadium an. Am Anfang gelingt das in den ersten Jahren oft recht gleichmäßig. Da wäre es sicherlich immer interessant, auch von den beiden zu hören, wie sie das selber erlebt haben. Aber vielleicht mal jetzt so allgemein gesprochen, kann man sagen, dass die ersten Jahre oft eine sehr gleichmäßige Wirkung und auch eine gute Wirkung bieten und dann die sogenannten Wirkschwankungen eintreten, dass also die Betroffenen merken. Und bei Frau Karsten, denke ich, war das jetzt auch herauszuhören, dass doch sehr spürbar ist, ob gerade die Tablettenwirkung da ist oder ob sie weg ist. Und dass dieses Pendeln zwischen Wirkung und Nichtwirkung kann dann eben im Laufe der Zeit immer weiter zunehmen und dann wird die Behandlung richtig schwierig.
Dann geben wir die Frage mal weiter, Herr Tieks. Vor 6 Jahren wurde es bei Ihnen diagnostiziert. Das heißt, Sie haben seit 6 Jahren die Form einer Therapie, wahrscheinlich auch mit Medikamenten. Wie ist es denn bei Ihnen? Wirkt es am Anfang gut?
Am Anfang hat es sehr gut gewirkt. Nur mittlerweile, muss ich sagen, ist das so, dass bei mir ist es linksseitig. Und wenn es dann anfängt, im Grunde genommen durchzugehen, um das mal so auszusprechen, ist das sehr unangenehm. Man muss sich das mal vorstellen, sind Sie irgendwo in einem Supermarkt, Sie sind noch ganz relativ konzentriert, gehen da ganz normal rein, gehen einkaufen und auf einmal bricht es bei Ihnen vollkommen auf der linken Seite aus. Da haben Sie echt ein Problem. Also das Problem habe ich in dem Moment, ich kann mich auch gar nicht weiter konzentrieren und so weiter, bin immer nur noch froh, dass ich rausgehen kann aus dem Laden, um mich wieder irgendwo in aller Ruhe hinzusetzen, um das einigermaßen abklingen zu lassen. Aber das andere Problem ist auch in dem Moment, dass gleich Leute anfangen zu denken, was hat denn der jetzt für das Problem, ist mir alles erst passiert. Dass man nur noch hinter mir gesagt hat, wenn er jetzt besoffen ist, soll er nicht einkaufen gehen. Fand ich auch sehr einschneidend, aber hat mich jetzt in dem Moment nicht mehr berühren können, weil ich war so mit mir selbst beschäftigt und so konzentriert, nur noch aus das Geschäft hinauszukommen, um mich irgendwo hinzusetzen, wieder runterzufahren. Also das tritt teilweise einfach so, man hat sich morgens im Griff, ganz toll, ganz schick. Und auf einmal, zack, ist es da und man hat sich da nicht mehr im Griff. Man ist ja nur noch am Rumzappeln.
Da fallen mir gerade eigentlich prominente Persönlichkeiten ein. Frank Elstner zum Beispiel, Muhammad Ali und Michael J. Fox, die ja dann irgendwann ganz, ganz offensiv mit dieser Krankheit umgegangen sind. Die standen immer in der Öffentlichkeit und standen dann auf einmal auf einer Bühne und hatten eben auch dieses typische Zittern zum Teil. Michael J. Fox gerade vor einigen Wochen erst wieder gesehen in einem, körperlich, sage ich mal, sehr schlechten Zustand. Das haben Sie nicht. Also Sie können nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, so, mein Name ist Andreas Tieck, Sie kennen mich aus Film, Funk und Fernsehen, ich habe das und jeder weiß es. Wie gehen Sie denn, Sie haben gerade gesagt, in dem Augenblick im Supermarkt hatten Sie gar nicht die Kraft, aber wie gehen Sie vielleicht doch damit um, wenn Sie die Kraft haben und Menschen komisch auf so einen Parkinson-Anfall, sage ich mal, reagieren?
Also ich beachte die in dem Grunde genommen gar nicht, weil ich mit mir selbst zu sehr beschäftigt bin. Man hört es zwar, was die dann noch von sich geben, Katrin, aber letzten Endes interessieren, es dringt dann nicht mehr so zu einem durch, weil man sich mit sich selber so beschäftigt ist in dem Moment. Hm.
Frau Carstens, warum macht eine Selbsthilfegruppe eigentlich Sinn? Und vielleicht auch noch die Frage, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten, wenn man Interesse daran hat?
Ja, Kontaktdaten stehen im Internet, Nummer 1. Und wie hilft eine Selbsthilfegruppe, beziehungsweise warum hilft sie? Unter anderem deshalb, weil ich da auf Menschen treffe, denen ich nichts mehr erklären muss. Also die ganze Vorgeschichte, den ganzen Quark kann ich weglassen. Ich gehe also auf Menschen zu, oder sehe und treffe Menschen, die wissen, was Parkinson ist in der Regel. Mhm. Und ich kann dort Erfahrungen austauschen, um dann zu gucken, was hat der getan, was ich noch nicht ausprobiert habe, was hat dem wozu geholfen, was habe ich getan, um dieses oder jenes zu verbessern. Kann das in die Runde werfen und dann können andere wieder sagen, okay, das versuche ich auch mal, wenn ihr das bei der Problematik geholfen hat, dann kann ich vielleicht auch davon profitieren.
Und wenn Sie sagen im Internet, dann klickt man einfach auf Deutsche Parkinson-Vereinigung und da findet man eben auch die Regionalgruppen. Sie kommen nun aus Hannover. Und ja, Frau Mauer, da gibt es noch eine Info.
Ja, genau. Also das findet man jetzt ganz einfach, ne, über die Deutsche Parkinson-Vereinigung. Wir geben aber auch noch unseren Versicherten eben Tipps, wie man eventuell in anderen Orten eine passende Selbsthilfegruppe findet. Und ganz wichtig ist da, sich an eine Selbsthilfekontaktstelle zu wenden. Die gibt es in der Stadt oder im Landkreis, und die Selbsthilfekontaktstellen informieren über bestehende Gruppen vor Ort. Oder aber auch über die Möglichkeit, eben selbst eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Das gibt es eben auch, diese Möglichkeit, wenn man keine geeignete Selbsthilfegruppe findet und vielleicht gemeinsam mit anderen Betroffenen eine eigene Gruppe gründen möchte. Die Selbsthilfekontaktstellen, die findet man aber leicht im Internet, und zwar auf der Internetseite der NAKOS, Nationale Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Und dort gibt es eine spezielle Datenbank, kann man die Postleitzahl oder Ort, Region eingeben und findet dann alle Angaben zu der Selbsthilfekontaktstelle vor Ort. Denn man findet nicht alle Selbsthilfegruppen tatsächlich im Internet. Manche möchten vielleicht nicht öffentlich sein und deshalb lieber erstmal dann an die Selbsthilfekontaktstelle wenden.
Ich würde gerne noch mal ziemlich zum Anfang kommen, nämlich mit einer Frage an Sie. Ja, Herr Professor Ebersbach, genau, dann Sie erstmal.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt vertiefen, weil ich glaube, es war sehr wichtig, was Herr Tieks und Frau Karsten gerade gesagt haben, dass einerseits bei Herrn Tieks die Außenwelt mit Unverständnis reagiert, Stichwort betrunken sollte man nicht in den Supermarkt gehen, und andererseits Frau Karsten sagte, dass in der Selbsthilfegruppe dann eben man sich nicht erklären muss, sondern, und das liegt beides daran, dass die Symptome nicht gut bekannt sind, nicht gut verstanden werden. Deswegen wollte ich es noch mal ein bisschen präzisieren kurz. Da gibt es vielleicht drei ganz kurzen Beispielen. Das eine ist, was Herr Tieks beschrieben hat, hat, glaube ich, das wird er mir wahrscheinlich bestätigen, nichts mit Zittern zu tun. Und auch das, was Michael J. Fox da gezeigt hat, waren nicht Zittern. Das waren Unruhebewegungen. Das sieht zappelig aus, vielleicht tänzerisch. Und das sind Überschusswirkungen der Medikamente. Das sind, nennt man in der Fachsprache, Hyperkinesen, Überbewegungen, was eher eine Medikamentennebenwirkung ist. Dann gibt es das genaue Gegenteil, nämlich ein zu wenig an Wirkung. In diesem Zustand können die Menschen unter Umständen zittrig sein, unbeweglich, starr. Das, was sich dann mit Eintritt der Medikamentenwirkung wieder auflöst. Und diese Wechsel werden manchmal auch als quasi, ja, als Simulation verstanden, weil das so unverständlich ist, warum Menschen innerhalb von kurzer Zeit sich so unterschiedlich bewegen können. Und dann noch ein weiteres Symptom, was wichtig ist, sogenannte Gangblockaden. Man nennt es auch Freezing, Anfrieren. Dass Menschen ganz flüssig laufen und dann auf einmal nicht durch die Tür kommen, weil ihre Füße quasi im Türrahmen stecken bleiben. Sie schaffen es dann nicht, diesen nächsten Schritt zu machen, oder sie schaffen es nicht, eine Wendung hinzubekommen, weil die Füße am Boden kleben. Das, alle drei Dinge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind ganz einzigartig für Parkinson. Die findet man so bei keiner anderen neurologischen Erkrankung. Und da Parkinson jetzt auch nicht so verbreitet ist, kennen die natürlich auch nicht alle Menschen. Und wenn man damit in der Öffentlichkeit auffällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das fehlverstanden und fehlinterpretiert wird, natürlich sehr hoch.
Wir würden gerne nochmal über die Behandlungsmethoden sprechen. Und zwar, Sie haben es schon angesprochen, medikamentös ist das Ganze möglich. Jetzt habe ich auch von einer operativen Möglichkeit gelesen. Wie sieht's da aus? Ab wann kommt die zum Tragen?
Das ist im Grunde genommen, wir hatten ja begonnen, ein bisschen drüber zu sprechen, über diese starken Wirkschwankungen, wo dann Betroffene im schlimmsten Fall nur noch die Wahl haben zwischen zu viel an Wirkung, sprich zappelig, oder zu wenig an Wirkung, unbeweglich, zittrig. Und wenn diese Schwankungen sehr heftig werden, dann kann es unmöglich werden, mit Medikamenten da noch ein Gleichgewicht zu finden. Und da kommt die tiefe Hirnstimulation ins Gespräch. Da werden Elektroden ins Gehirn eingebracht und dann über einen Impulsgeber, der unter dem Schlüsselbein implantiert wird, mit Strom versorgt. Und diese Elektroden schaffen es dann, Regelkreise im Gehirn, die durch den Parkinson gestört sind, wieder zu normalisieren, so dass man dann wieder auf ein gleichmäßigeres Level kommt. Die machen also nichts grundsätzlich anderes als die Medikamente, aber sie schaffen es, wieder eine gleichmäßige Wirkung herzustellen, wenn das mit Tabletten nicht mehr möglich ist.
Dann mal direkt die Frage nach Hannover an Herrn Tieks und Frau Karsten. Wie ist es bei Ihnen? Hat Ihr Arzt Ihnen so eine Möglichkeit schon mal eröffnet? Kommt es vielleicht noch gar nicht zum Tragen? Wie denken Sie darüber?
Also darüber habe ich noch nicht nachgedacht, ob das für mich in Betracht kommt.
Bei mir ist es so, genauso wie Professor Ebersbach beschrieben hat, also meine Schwankungen sind extrem. Entweder bleibe ich stehen tatsächlich, weil es gar nicht mehr weitergeht und ich bin gerade kurz vorm Umstürzen, oder ich fange an, hier, wie gesagt, Tanztraining zu machen und mache dann sozusagen eine Tanzstunde draus. Von einem Moment auf den nächsten. Das Problem darin bestand und besteht für mich darin, dass Leute, die mich vermeintlich gut kennen, also auch gute Freunde, damit weniger, offensichtlich weniger klarkommen als ich und mir dann sozusagen tatsächlich Schauspielerei unterstellt wurde. Ach. Beziehungsweise mein Lebensgefährte sich dann auch von mir getrennt hat, weil er damit nicht mehr umgehen konnte. Also ich habe alles von Stehenbleiben, Einfrieren, Umfallen wegen Blutdruckschwankungen oder rumzappeln und nach 4 Jahren ist das, glaube ich, ein bisschen schnell gegangen, so dass ich tatsächlich mittlerweile die Empfehlung habe, über die THS konkret nachzudenken.
THS ist wahrscheinlich
ist die tiefe Hirnstimulation.
Ah, okay, THS, tiefe Hirnstimulation. Okay, also diese Option gibt es für Sie. Ich würde ganz gern persönlich nochmal von Ihnen wissen, Frau Carsten, wenn Sie sagen, also auch privat, Ihre Freunde wussten nicht, wie Sie damit umgehen sollen oder wie haben Sie es am liebsten? Wie soll man damit umgehen? Zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wenn man jemanden sieht, der strauchelt, sage ich mal, oder dieses Freezing hat, wollen Sie gefragt werden? Soll man, wenn man sich mit Ihnen unterhält zum Beispiel, einfach drüber hinwegsehen, dass es gewisse Bewegungen gibt? Wie hat man es am liebsten oder haben Sie es am liebsten?
Ja, dann tatsächlich, wenn ich gefragt werde, was ich gerade habe. Ja. Beziehungsweise habe ich ja mitunter den Eindruck, dass der Mensch, der mir da gegenübersteht, gerade viele Fragezeichen im Gesicht hat. Und wenn ich den Eindruck habe, dem kann ich jetzt mal sagen, was ich habe, dann tue ich das auch. Also ich gehe da ziemlich offensiv damit um.
Ist es bei Ihnen schon so, Herr Tieks, wenn Sie gerade das Einkaufserlebnis hatten, dass man sich echt überlegt, oh, gehe ich heute raus, setze ich mich wieder in so einer Situation aus? Oder sind Sie da ganz, ganz hart und sagen, wenn es kommt, dann kommt's. Ich mache, was ich lustig bin, was mir gefällt?
Das kann ja nicht sein, sage ich mal jetzt, in dem Moment, dass ich mich denn hier zu Hause einschließe und nicht mehr rausgehe. Also ich gehe da so meinen Weg halt weiter, ob es den Leuten passt oder nicht, sage ich mal, ist mir in dem Moment just egal. Aber ich verstecke mich auch nicht, weil ich habe diese Krankheit, ich kann sie nicht ablegen, ich kann sie nicht umtauschen, ich wollte sie nicht. Und ja, wenn die Außenwelt damit nicht umgehen kann, dann ist es in dem Moment nicht mehr mein Problem, weil ich will auch noch ein bisschen was vom Leben haben.
Ja.
Und mich nicht nur verstecken.
Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Herr Professor Ebersbach, wir haben drüber gesprochen, Depression und Angst. Stehen eben auch im Zusammenhang mit Parkinson oder können zumindest. Und es ist keine seelische Reaktion auf die Krankheit, sondern dass es eben eine Erscheinung dieser Krankheit ist. Ich würde mit Ihnen gerne nochmal darüber sprechen, was man zum Thema Ernährung dazu beitragen kann, dass der Verlauf der Krankheit, ja, dass eben die Frage ein bisschen angenehmer ist.
Also vielleicht ganz kurz noch zu dem letzten Feststellung. Es ist tatsächlich so, dass der Dopaminmangel Depressionen und Ängste hervorrufen kann. Gleichzeitig ist natürlich auch die Begleitumstände spielen natürlich auch eine Rolle, wenn man durch die Erkrankung stigmatisiert wird oder in seiner Partnerschaft, in seiner Teilhabe beeinträchtigt ist, macht das natürlich auch keine gute Stimmung. Im Gegenteil, also da spielen innere und äußere Faktoren zusammen. Ich würde es gar nicht so strikt trennen. Was die Ernährung angeht, das ist ein sehr spannendes Feld, wo sich in letzter Zeit auch viele neue Ergebnisse auftun. Der Darm ist ja eh sehr stark ins öffentliche Bewusstsein gerückt, das sogenannte Mikrobiom, das also die vielen 160 Millionen, Billionen Bakterien in unserem Darm irgendwie auch aufs Immunsystem und indirekt aufs Gehirn einwirken, spricht sich immer mehr rum und das ist auch so. Und insofern besteht natürlich auch der Wunsch, durch Ernährung die neurodegenerativen Krankheiten zu beeinflussen. Was man weiß, das ist noch nicht so wahnsinnig viel, aber was man weiß, ist, dass mediterrane Ernährung, also Früchte, Obst, Olivenöl, wenig gesättigte Fettsäuren, dass das für den Krankheitsverlauf günstig ist. Und insofern kann man guten Gewissens sagen, eine ballaststoffreiche mediterrane Ernährung ist für Parkinson günstig.
Frau Mauer, ist das etwas, was der Präventionsbereich der KKH auch mit auf den Weg geben kann, so Ernährungsseminare zum Beispiel?
Ja, also wir haben die Möglichkeit, sowohl präventive als auch rehabilitative Ernährungsberatung zu unterstützen. Wir können uns da an den Kosten beteiligen und je nachdem eben, wie weit die Krankheit dann fortgeschritten ist, macht das ein oder andere eventuell mehr Sinn. Da müsste sich dann der Erkrankte oder die Erkrankte mit der behandelnden ärztlichen Praxis am besten kurz schließen und einmal kurz fragen, was am besten da ja, oder was geraten wird.
Mhm. Ja. Herr Professor Ebersbach, ich würde mit Ihnen gerne mal, falls es die nicht schon gibt, eine kleine Checkliste erstellen, jetzt hier direkt, während wir miteinander sprechen. Auf was muss ich selber achten? Welche Fragen kann ich mir stellen, um eventuell schnell auf diese Krankheit zu kommen?
Also es gibt eine Checkliste, die kann man auch im Internet runterladen. Also wenn man Checkliste Parkinson eingibt, müsste man da relativ rasch drauf landen. Die genaue URL habe ich jetzt nicht. Aber was dort aufgezählt wird, ist natürlich Zittern. Wobei man sagen muss, Zittern, die meisten Menschen, die zittern, haben keinen Parkinson. Es gibt eine andere, viel häufigere Zitterkrankheit, die heißt essentieller Tremor und hat gar nichts mit Parkinson zu tun. Mhm. Typisch für Parkinson wäre ein einseitiges Ruhezittern, also wenn die Hand nicht in Aktion, sondern eher, wenn sie ruhig im Schoß liegt, zittert. Das ist Parkinson verdächtig. Dann, was schon angeklungen ist, ich glaube, Herr Tix war das, der gesagt hatte, dass die einen Arm nicht beim Laufen mitgeschwungen hat. Das kann erstmal fehlgedeutet werden als orthopädisches Problem, ist aber dann im Zweifelsfall dann ein Erstsymptom von Parkinson. Ein starrer werdender Gesichtsausdruck, eine leiser werdende Stimme, eine Handschrift, wo die Buchstaben immer kleiner werden, eine gebeugte Körperhaltung, kleinere Schritte. Ich glaube, da haben wir schon mal so ein paar Bewegungsaspekte. Und dann gibt es noch die Nichtbewegungsaspekte, das heißt ein Nachlassen der Initiative, der Motivation, ein Stimmungstief können auch, sag mal, Ersterscheinungen einer Parkinson-Erkrankung sein, wobei das natürlich sehr unspezifisch ist. Mhm. Wir haben ja auch jetzt diese Diskussion im Zusammenhang mit der Covid-Erkrankung, dass eben diese Fatigue, diese Müdigkeit, rasche Erschöpfbarkeit sehr, sehr viele Ursachen haben kann. Also Stand jetzt ist es schon noch so, dass das, was Diagnose relevant ist, in erster Linie die Bewegungsveränderungen sind, die ich gerade genannt hatte.
Und was mir dann direkt in den Sinn kommt, wenn es eine Stelle im Gehirn ist, die quasi betroffen ist, dann müsste man das ja mit einem bildgebenden Verfahren eigentlich auch rausfinden können, oder?
Das ist auch der Fall, allerdings nicht mit den klassischen Bildgebungen, wo man die Gehirnstruktur sieht. Also das betrifft die Computertomographie oder die Kernspintomographie. Damit kann man den Parkinson nicht sehen, sondern damit kann man nur andere Ursachen für Bewegungsstörungen ausschließen. Aber es gibt ein sogenanntes DAT-Scan. Das ist eine Hirnszintigraphie, wo ein Nuklearmediziner eine radioaktive Substanz spritzt und deren Verteilung im Gehirn misst, ähnlich wie man das zum Beispiel auch bei der Schilddrüse oder bei Knochenszintigraphien macht. Und dann kann man erkennen, dass wenn eine verminderte Anreicherung dieser Substanz im Gehirn stattfindet, dann muss eine Störung im Dopaminstoffwechsel vorliegen. Und das ist ein starker Hinweis auf eine Parkinson-Krankheit.
Ein Zitat, was ich von einem Parkinson-Patienten gehört habe, der sagte, also wenn ich merke, dass irgendwas schlechter wird, rufe ich sofort meinen Arzt an und frage den, ob es da irgendeine Therapie gegen gibt oder dafür gibt. Wie halten Sie das, Herr Tix? Geht es Ihnen vielleicht ähnlich?
Also nee, sofort gehe ich da nicht mit zum Arzt, sondern versuche das erstmal irgendwie selbst in den Griff zu kriegen.
Aber Bewegung, Herr Professor Ebersbach, scheint schon ein wirkliches Hilfsmittel zu sein, ne, bei dieser Krankheit, oder?
Sie meinen Bewegungstraining, oder?
Bewegungstraining, genau. Ich habe schon Apparaturen gesehen, wo Menschen auf Gummibändern standen quasi und mussten so ein bisschen ausgleichen und haben sich danach 2 Tage gefühlt wie neu geboren. Also
Ja, sagen wir mal, muss man ein bisschen aufpassen mit diesen gerätegestützten Sachen. Es wird auch mit Parkinson natürlich viel Geld verdient. Das betrifft Nahrungsergänzungsmittel, das betrifft teilweise sehr teure Übungsmaschinen, wo man dann mal locker im fünfstelligen Bereich Geld ausgibt, weil da ein sehr geschicktes Marketing passiert. Also da wäre ich vorsichtig. Was aber unbestritten ist, ist ein intensives körperliches Training hat einen Einfluss auf den Parkinson. Nur kann man das auch sehr gut mit wesentlich billigeren Methoden hinbekommen. Im Zweifelsfall, denke ich, sollte man mit einem Physiotherapeuten ein Übungsprogramm besprechen, was man dann regelmäßig durchzieht. Und wichtig ist die Dosis. Also viel Training, hohe Anstrengung spielt eine große Rolle. Das kann zum Beispiel auch ein ganz normales Ergometer-Training sein zu Hause, also die Tretrad, wo man dann gucken sollte, dass man 80% der maximalen Leistungsfähigkeit mindestens 3 Stunden die Woche erreicht. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Es sind vielleicht jeden Tag 20, 30 Minuten. Und das kann den Krankheitsverlauf tatsächlich beeinflussen.
Es hört sich für mich an, Frau Mauer, als ob ein gutes Netzwerk aus vielen verschiedenen Dingen eigentlich auch ein guter Begleiter für diese Krankheit ist. Können Sie mir von der KKH beim Aufbau dieses Netzwerkes dann behilflich sein?
Auf jeden Fall beratend zumindest. Ganz wichtig ist, wirklich, wie es hier auch schon angesprochen wurde, glaube ich, die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, um sich da eben auszutauschen mit anderen Betroffenen. Es gibt auch noch eine gute Vernetzungsmöglichkeit außerhalb von Selbsthilfegruppen. Das ist jetzt, glaube ich, noch relativ neu. Es gibt eine Kennenlernplattform der Deutschen Parkinson-Vereinigung, und zwar heißt die mit-parkinson.de. Dort können sich in einem sicheren Forum Betroffene über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung austauschen. Gibt es unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen. Und jeder Teilnehmende bestimmt eben selbst, was andere oder welche Kontakte dann eben welche Informationen bekommen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann kann man natürlich das Netzwerk erweitern durch die Teilnahme an einer Sportgruppe, entweder einer privaten oder es gibt auch den von der Krankenkasse geförderten Rehabilitationssport. Den gibt es ja auch speziell eben für Parkinson-Erkrankte. Und da findet man auch wiederum Betroffene und Gleichgesinnte, mit denen man sich nochmal austauschen kann. Das sind, glaube ich, so sehr wichtige Punkte, die das Netzwerk so bestimmen können.
Ich denke, wir haben einen wirklich guten Überblick, das hoffe ich zumindest, Herr Tieks und Frau Carsten, dass Sie sich da auch gut fühlen im Rahmen dieser Sendung als Betroffene, aber einen guten Überblick geschaffen über die Symptome, über die Behandlungsmöglichkeiten und über die Hilfe, die man sich holen kann. Wie geht es Ihnen jetzt nach einer knappen Stunde? Ist das für Sie sehr anstrengend? Fühlen Sie sich gut?
Ich finde schon, dass es ein bisschen anstrengend ist, weil ich schon wieder anfange zu zappeln.
Okay. Ja.
Es ist schon anstrengend.
Ja, deswegen, wir sind auch eigentlich durch. Ich denke, wir haben einen guten Überblick gegeben. Ich wünsche Ihnen beiden ganz viel Gutes, viel Erfolg auch bei Ihren Therapien. Vielleicht wird es bei Ihnen eine OP sein, Frau Carsten. Frau Mauer, auch Ihnen danke für die ganzen Informationen rund um das Thema Prävention, und auch Ihnen, Herr Professor Ebersbach, danke ich ganz herzlich für die medizinische Beleuchtung und auch noch für den Tipp zum Schluss, wo Sie eben gesagt haben, auch das ist in meinem Ohr, es wird auch viel Geld gemacht mit vielen verschiedenen Mittelchen und Gerätschaften, und deswegen, ich hoffe für alle Betroffenen, dass Sie einen Arzt Ihres Vertrauens haben und ein gutes Netzwerk, und danke Ihnen für dieses Thema.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.